SWR 2 Forum.
Heute Vorhang auf, die Stadt, der Intendant und der Kulturkampf ums Theater. Am Mikrofon ist Doris Maul. Wann gab es jemals so viele Kommentare zum Theater, so viel Streit ums Theater? Das ist die beste Werbung für die Einmaligkeit dieser Kunst. Da stand so im Spiegel, es ist ein Zitat aus einem Interview mit Ex-Volksbühnenintendant Frank Castorf. Und tatsächlich ist in den vergangenen Wochen viel ums Theater gestritten worden. Zum einen in Berlin, da musste der Museumsmann und Castorf-Nachfolger Chris Derkon die Volksbühne nach nur 7 Monaten verlassen. Aber auch in München gab es Streit, und zwar um die Münchner Kammerspiele. Das Stammpublikum dort ist mit der Arbeit des Intendanten Matthias Lilienthal unzufrieden. Und der wird München deshalb 2020 verlassen. Inmitten dieser diversen Streitereien hat am vergangenen Freitag das 55. Berliner Theatertreffen begonnen. Eröffnet wurde es mit dem 7-stündigen Faust von Frank Castorf. Auch nicht gänzlich unumstritten, weil es 500.000 Euro gekostet hat, die letzte große Volksbühneninszenierung Castorfs beim Theatertreffen zu zeigen. Was also ist los an deutschen Bühnen? Warum wird so erbittert gestritten? Und worum geht es genau in diesem Kulturkampf rund um das Theater? Darüber möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren mit Thomas Schmidt, Professor für Theatermanagement an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt, mit Jürgen Kuttner, Autor, Regisseur und Schauspieler, und mit der Theaterkritikerin und Jurorin des diesjährigen Berliner Theatertreffens, Eva Behrendt. Frau Behrendt, das Theatertreffen hat, wie gesagt, gerade begonnen. Sie sitzen in der Jury. Wollten Sie, also Sie und die übrigen Jurymitglieder, mit der Einladung der 7-stündigen Faust-Inszenierung von Frank Castorf ein politisches Zeichen setzen? Oder war das eine rein theaterästhetische Entscheidung?
Ja, wir verkneifen uns mühsam, politische Zeichen mit der Theatertreffen-Auswahl zu setzen. Das liegt auch daran, dass der Prozess der Einladungsfindung so strukturiert ist, dass wir immer sehr direkt darüber streiten, über einzelne Inszenierungen, über die Kunstwerke selbst, und nicht so sehr versuchen, da jetzt eine kulturpolitische Agenda zu verfolgen. Es war aber tatsächlich so, dass wir uns im Fall von Castorfs Faust ziemlich schnell sehr einig waren, dass es sich da um ein monumentales Werk handelt. Es ist ein großer und sehr besonderer Wurf, der Goethesche Faust. Das ist ja eigentlich so ein deutsches, urdeutsches Drama. Und bei Castorf wird das geweitet auf die gesamte Zivilisationsgeschichte. Es ist eine europäische Geschichte, die er da erzählt. Und er erzählt sie aus verschiedenen Perspektiven, also nicht nur aus der von Faust, also als Projekt des weißen, christlichen, heterosexuellen Mannes, sondern auch aus der Perspektive dessen Opfer, der Frauen, der Kolonisierten. Und es sind aber auch eben keine traurigen Opferbilder, die er da zeichnet, sondern es sind Widerstandsgeschichten. Er geht da bis in den Algerienkonflikt oder ins Paris des 19. Jahrhunderts, wo er dann mit Emile Zolas Nana die Geschichte einer Prostituierten, die im Grunde so eine Art soziale Rache an der Pariser feinen Gesellschaft vollzieht, erzählt.
Also ein richtiger Theaterrundumschlag. Herr Kuttner, als im vergangenen Spätsommer der Widerstand gegen Chris Derkon seinen Höhepunkt erreichte, schrieb Robin Detjer auf Zeit Online: Berlin ist eine Stadt, in der das Wort Veränderung Panikattacken auslöst. Es gibt einen quasi von oben verordneten Nostalgiezusammenhang. Ist das vielleicht eine wesentliche Konfliktlinie in diesem Streit ums Theater? Verweilen oder verändern?
Ach, Robin Detjer ist ja selber nur beleidigt, weil er Veränderungen nicht erträgt. Er war mal, glaube ich, ein halbes Jahr Dramaturg an der Volksbühne und hat sich da nicht so direkt bewährt. Robin Detjer kann ich da irgendwie nicht ernst nehmen in diesem Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob sich das Theater der Veränderung entzieht oder Veränderung ablehnt. Ich sehe, dass ein sich immer wieder höchst rasant veränderndes, immer wieder innovatives, immer wieder neues Statement setzendes Theater wie die Volksbühne abgewickelt und zerstört wurde. Man kann das Veränderung nennen. Ich würde es eine wirkliche politische, ästhetische, kulturpolitische Großdummheit nennen der Berliner Politik.
Herr Schmidt, als Professor für Theatermanagement beschäftigen Sie sich mit der Organisation von Kultur. Ist der Berliner Streit um Chris Derkon in Ihren Augen nur Symptom für eine tiefergehende Krise des Theaters?
In jedem Fall. Auf der einen Seite würde ich Herrn Kuttner recht geben, dass man mit der Volksbühne einen Präzedenzfall geschaffen hat, in dem sich die Kulturpolitik falsch engagiert hat. Das liegt einfach daran, dass dort zu wenig Kompetenzen versammelt sind. Und das zeigt sich ja nicht nur in Berlin, das zeigt sich leider in vielen anderen Bundesländern. Wenn man dort die Gremienarbeit sieht, die in den Theatern stattfindet, also Aufsichtsräte, Verwaltungsräte, Stiftungsräte, in denen oft vom Theater sehr ferne Menschen über die Zukunft der Theater entscheiden, muss ich einfach versuchen zu intervenieren.
Also über die reformpolitischen Notwendigkeiten werden wir sicherlich im weiteren Verlauf der Sendung noch sprechen. Lassen Sie uns zu Beginn wirklich nochmal über die Ereignisse der letzten Monate in Berlin reden. Herr Kuttner, Sie haben sich sehr engagiert gegen Derkon und für die Tradition der Volksbühne. Worum genau haben Sie da gekämpft?
Die Figur oder die Person Chris Derkon, den kenne ich nicht, der interessiert mich in gewisser Weise nicht. Ich finde den eigentlichen Skandal einen politischen, einen kulturpolitischen Skandal, dass gewissermaßen in einer Hinterzimmerentscheidung zwei Leute, der damalige Kultursenator Herr Müller und sein Kulturstaatssekretär Tim Renner, die beide definitiv keinerlei Ahnung von Theater haben, eine Entscheidung aus dem Nichts treffen, die interpretiert werden kann, eigentlich nur das Theater als so weicher Standortfaktor begriffen wird, den man so zurichten muss. Also das wäre jetzt gewissermaßen der übergreifende Gedanke dabei. Und dass sich darin einfach für eine wirklich grandiose Ahnungslosigkeit und Dummheit offenbart. Das war der Punkt. Und das ist ja nicht nur mir aufgefallen. Es gab ja mit der Berufung von Derkon, die übrigens wirklich auf verlogenste Weise stattfand. Ich erinnere mich, 100 Jahre Volksbühne, da gab es eine große Feier in der Volksbühne. Da kam dann der Kulturstaatssekretär mit einem weißhaarigen Mann an seiner Seite zu Besuch und sprach einen Toast aus mit den Worten auf die nächsten 100 Jahre Volksbühne, auf die nächsten 100 Jahre Frank Castorf, um ihn dann 4 Wochen später zu entlassen. Es gab dann einen Brief der Mitarbeiter, die nicht um ihre Arbeitsplätze bangten, die sind ja irgendwie alle noch da, sondern die dieses besondere Haus mit seiner besonderen Ästhetik und seiner besonderen Geschichte verteidigten gegen jemanden, der ganz offensichtlich keine Ahnung von Theater hatte. Es gab dann diese Petition, die ja immer denunziert wird als ja, also poste ein Katzenfoto und dann hast du 100.000 Unterschriften. Das waren Theaterwissenschaftler, das waren Künstler, das waren theateraffine Leute und das war nicht zuletzt ein Großteil des Berliner Publikums. 40.000 Leute, die sich für ein Theater einsetzen, das ist einmalig.
Die Kulturpolitiker haben versagt und sie waren nicht alleine. Dennoch, ich habe gefragt nochmal, worum genau haben sie da gekämpft? Also ich meinte das jetzt auch inhaltlich.
Um ein besonderes Haus, das, wie ich finde, über 25 Jahre wirklich Theater-Avantgarde war, das immer wieder unerhörte neue Sachen gemacht hat, das den Begriff des Theaters neu definiert hat, indem es wirklich die Zugangsschranken radikal gesenkt hat. Die ersten Eintrittspreise, kann ich mich erinnern, als die Volksbühne eröffnete, waren 5 D-Mark. Das war billiger als eine Kinokarte. Es fanden Filmveranstaltungen statt, Lesungen statt, Konzerte statt. Der Theaterraum öffnete sich mit Großveranstaltungen, mit Christoph Schling, mit seinen Performances. Da sind wirklich große, große, bis heute prägende Künstler durchgesetzt worden oder haben es geschafft, sich da zu etablieren. Irgendwie Christoph Marthaler, der damals ein No-Name war, René Polesch, ja. Herbert Fritsch.
Ich merke schon, die Begeisterung, die kommt aus allen Poren.
Das ist wirklich prägend. Und Bert Neumann nicht zu vergessen. Das Schreckliche in den letzten 20 Jahren war doch, man ist durch Deutschland in Theater gefahren und hat irgendwie diesen unsäglichen Einfluss der Volksbühne gesehen, wo man versucht hat, die in ihrer Coolness quasi zu kopieren. Überall diese Containerbühnen von Bert Neumann zu sehen. Es war überall dieses aus der Rolle aussteigen. Es war überall Rockmusik. Das war also schon ein bisschen irgendwie Katastrophe, aber das zeigt diesen prägenden, starken Einfluss, den dieses Theater hatte.
Frau Behrendt, woran ist die Intendanz Derkons Ihrer Meinung nach gescheitert?
Ich glaube tatsächlich an wirklich schlechtem Management. Plus, und das ist vielleicht auch die Frage, die uns ja weiter noch interessieren wird, daran, dass das Programm, was Chris Derkon und Marietta Piekenbrock sich ausgedacht hatten, sofern sie es dann überhaupt realisiert haben, dass das sich eben ganz stark wegbewegt hat von Schauspielensemble, dass es sich eher an den Rändern orientiert hat. Es gab viel Tanz, es gab Leute aus dem Filmbereich, die dann mit Schauspielern auch Theater inszeniert haben. Es gab, wenn es Theater gab, dann sozusagen die äußerste Front, die Susanne Kennedy vielleicht absteckt, wo dann auch schon alles an den Schauspielern selbst so ausgetauscht wird. Das sind sehr avantgardistische und ambitionierte Formen. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, weil in der Debatte es oft so klang, als ob Dercon da jetzt ein totales Randschmeißerprogramm macht, wo die Leute in Scharen hinrennen werden und das dann eben so ein super City-Management wird. Das war es eigentlich nicht. Ich fand, das war ein total sperriges und nicht oft gelungenes, aber in den Ansätzen dann doch irgendwie erkennbar interessantes Theater, was man vielleicht auch wirklich so nur in Berlin überhaupt anbieten kann. Aber die Frage ist halt wirklich, hat das an diesem Haus sein müssen, dieser Geschichte? Und wie Kuttner richtig gesagt hat, die Volksbühne hat sich auch immer wieder erneuert und es gab mal so ein Durchhängerloch von 6, 7 Jahren. Ja. Da war das Ensemble auch so gut wie gefeuert. Eigentlich wäre da ein Wechsel vielleicht sinnvoll gewesen, aber dann hat sich das so ein bisschen auch mit der Rückkehr von Herbert Fritsch, der dann vielleicht auch nochmal die Ambitionen von Kassdorf wieder angekurbelt hat, hat sich das dann wieder aktiviert und verbessert, sodass dieser verschleppte Wechsel eigentlich dann genau in einem Moment, als das Haus wieder gut dastand, passiert ist.
Herr Schmidt, was sagen Sie?
Ich sage, dass man jetzt ganz geschickt eine gute Lösung finden muss. Es gibt eigentlich zwei Optionen. Die erste Option ist, man lädt Frank Hastorf ein, die Intendanz fortzusetzen, was möglich ist.
Wir sind aber noch bei der Analyse, wir sind noch nicht bei den Perspektiven. Ja. Noch mal darauf hingewiesen, ja.
Und das zweite ist natürlich, man könnte auch sagen, man gibt seinen Schülern, also Schülern in Anführungsstrichen, aber Fritsch und Polesch, dass man die beiden mit einem Team noch guter Leute drumherum bittet und vor allen Dingen einem Ensemble das Haus fortzuführen. Das Haus hat eine enorme Tradition. Ich erwähne einfach den Namen von Piscator, weil das dazugehört. Und das Haus ist seitdem ein Ensembletheater gewesen, auch zu DDR-Zeiten übrigens. Ein sehr gutes Haus. Und ich denke, man darf jetzt nicht die Chance verpassen, einen guten Anschluss zu schaffen. Ich sehe im Moment die Gefahr, dass nichts passiert und dass einfach keine kluge Entscheidung getroffen werden. Es müssen einfach gute Leute, Kritiker, Theaterwissenschaftler, Journalisten, Schauspieler sich zusammensetzen, einen Beirat bilden und die besten 5, 6 Leute suchen.
Ich will das nochmal ergänzen, die Analyse. Ich finde, das spielt wirklich eine Rolle. Es zeigt einfach diesen schludrigen und ahnungslosen Umgang der Berliner Kulturpolitik mit den Perlen, die die haben. Ich meine, Reza hat jetzt das Berliner Ensemble übernommen. Also vielleicht ist Brecht in Deutschland nicht der hippeste Autor im Moment. Aber er ist immer noch von einer enormen weltweiten Ausstrahlung. Ich war im Februar für einen Monat in den USA an verschiedenen Colleges. Da ist Brecht ein Name, der total glänzt. Brecht wird in Lateinamerika gespielt, ist in Afrika wichtig, ist in Asien wichtig. Da hat diese Stadt ein so tolles Theater, das irgendwie stark mit dem Namen Brecht und später dann auch Heiner Müller, dem zweiten großen deutschen Autor, irgendwie verbunden ist und gibt das dann einfach so irgendeinem Intendanten. Nichts gegen Oliver Rehse, der soll machen, was er will. Aber dieses Bewusstsein nicht zu haben, dass wir hier in Berlin ein Brecht-Theater haben und ein Bewusstsein für diese Tradition zu haben, sondern das einfach als so ein Theater zu behandeln und eben nichts von der Volksbühne wissen, nichts von Piscator, der Name ist eben gefallen, nichts von Benno Besson, der das in der DDR eine wirklich revolutionäre theaterästhetische Rolle gespielt hat und im Grunde auch Kassdorf durchaus stark geprägt hat, davon keine Ahnung zu haben, das ist das Schreckliche. Man muss nicht über Dercon reden, man muss über die Berliner Politik reden, das ist wirklich ein, unter kulturpolitischem Gesichtspunkt, wirklich das, was man ein Failed State nennt.
Ich möchte doch noch ein bisschen über Dercon reden und über die Arbeit, die er da an der Volksbühne abgeliefert hat. Und ich möchte noch mal Sie ansprechen, Herr Schmidt. Sie haben ja schon sehr früh Thesen zur Theaterreform formuliert. Also schon bevor Sie 2017, letztes Jahr, Ihr Buch Theaterkrise und Reform vorgelegt haben. In Ihren Hildesheimer Thesen aus dem Jahr 2012 heißt es in These 3, ich habe genau nachgelesen, die Aufgabe des Theaters ist es, das Publikum für sich zu gewinnen, nicht den Weg zurück zum Theatermuseum und zu althergebrachten Aufführungspraxen, sondern interdisziplinäre, performative Spielweisen, Neuentwicklung von Texten, zeitgenössische, experimentelle Inszenierungen, neue Musik, Tanz und Performance haben die Kraft zur Erneuerung. Inwiefern hat sich das, was Dercon da gemacht hat, von dem, was Sie hier formuliert haben, unterschieden?
Es wurde ja vorhin schon formuliert, dass es in erster Linie wirklich ein Managementfehler war. Zuerst erstmal der kulturpolitische Fehler der Ernennung der sehr, sehr unklugen Gesamtsituation des Umgangs mit Kassdorf, den man einfach so als sehr unfair bezeichnen muss. Und dann hat Dercon einfach nicht kommuniziert. Er hätte in so einer Situation an die Berliner, an die Politik gehen müssen und sagen müssen, bevor ich überhaupt so ein Haus übernehmen möchte, muss das alles geklärt sein. Und er hat eben den Fehler gemacht, reinzugehen und darauf zu hoffen, dass sich das lösen wird. Aber es hat sich nicht gelöst. Es ist im Prinzip sehr wenig passiert. Und wir wollen wirklich kein Bashing von Dacon hier machen. Das finde ich nicht gut. Ich denke eher, wir sollten die Kulturpolitik hier nennen, die an erster Stelle daran schuld ist. Denn es hätte ja jeder andere sein können, der hier ernannt worden wäre, der eben solche Fehler hätte machen müssen, weil man ein solches Haus, das als Organismus quasi selbst lebt. Die Volksbühne ist ja unter organisationstheoretischen Gesichtspunkten einmalig gewesen, weil es ein Intendant war, der sich in viele Sachen gar nicht so sehr eingemischt hat, sondern seine Inszenierung in den Vordergrund gestellt hat. Das Haus hat sich im Prinzip selbst organisiert, selbst gemanagt. Und das kann nicht wiederhergestellt werden ohne weiteres.
Das war im Übrigen aber auch etwas, also wo die Klagen darüber auch hin und wieder an die Öffentlichkeit gelangt, dass das auch nicht einfach war, teilweise für die Mitarbeiter der Volksbühne mit einem informell arbeitenden Intendanten, der vielleicht auch mal abgestraft hat oder mit Nichtachtung.
Sie meinen jetzt Kastorf.
Ja, genau. Im Rückblick ist das vielleicht auch egal, schon, wenn man sagt, das ist ja so ein bisschen auch die Frage der Umgangsform, ja, ne, die wir vielleicht absolut hier ansprechen. Oder auch die Tatsache, dass zum Beispiel vielleicht mit Ausnahme von Silvia Rieger keine Frau auf der großen Bühne inszeniert hat. Täusche ich mich jetzt gerade? Das ist ja innerhalb von 25 Jahren schon auch ein Statement.
Ja.
Und da gab es, glaube ich, auch intern einiges an Kritik am Führungsstil oder auch am Nicht-Führungsstil.
Also diese interne Behauptung kann ich jetzt irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Also klar gibt es am Theater immer Leute, die sich übergangen fühlen, die sich beleidigt fühlen, die sich falsch angesprochen fühlen oder sowas. Aber die Volksbühne hat sich wirklich darin unterschieden, dass das wirklich so eine fast eine Art Familienstruktur hatte. Ich kann mich erinnern, bei der ersten Premiere von Herbert Fritsch an der Schaubühne, da habe ich 15 Leute von der Volksbühne gesehen, also Techniker. Das habe ich noch nie erlebt, dass Techniker quasi in ein Theater gehen, um einen Regisseur, dem sie sich verbunden fühlen, der zu ihrem Haus gehört, sich anschauen wollen. Ich war wirklich platt, das ist unvorstellbar. Ich meine, das hat irgendwie Herr Schmidt eben ziemlich gut beschrieben. Er war eben nicht so ein Manager-Intendant, der immer alles wusste, sondern er hat irgendwie einfach Sachen ermöglicht und auch Sachen, die ihm nicht gefallen haben.
Ich glaube, das Wichtige, wenn ich da kurz einhaken darf, ist doch für uns hier auch in der Diskussion, dass dieser Aspekt, dass Theater dafür da ist, Kunst zu produzieren, Kunst herzustellen, künstlerisch zu sein, das Allerwichtigste ist. Und das, jetzt sind wir so lange bei der Volksbühne, das
ja,
ist
das
tatsächlich
ich dort auch
entstanden.
Ja, aber ja, also darüber just wird ja gestritten auch, was Kunst ist, also über Theaterästhetik und zwar in Hinblick auf Berlin und auch in Hinblick auf München, wo Matthias Lilienthal, wie ich eingangs sagte, mit seiner Art, das Haus zu führen, eben höchst umstritten ist.
Ich finde es wichtig, darauf hinzuweisen, dass trotzdem die Fälle München und Volksbühne sich doch ziemlich unterscheiden.
Das
also Matthias Lilienthal hat schon von Anfang an das Ensemble- und Repertoire-Theater ins Zentrum gestellt. Was er verändert hat, ist, dass er praktisch noch die Struktur eines Produktionshauses mit dazugenommen hat. Es gibt sozusagen noch ein eigens kuratierte Gastspielprogramm, was viele internationale Produktionen, aber auch von der freien Szene einlädt, was, glaube ich, auch für München total gut und wichtig ist, weil die eigentlich eine relativ unterversorgte freie Szene haben. Und auf der anderen Seite hat er natürlich auch das Ensemble in Teilen verändert. Er hat also zu den Stammschauspielern, die er teilweise übernommen hat, neue Leute engagiert, die vielleicht auch andere Kompetenzen hatten. Und wo dann, das ist vielleicht auch eines der Probleme, die Teile des Münchner Publikums jetzt mit den Kammerspielen haben, wo eben das schöne Sprechen ohne Sprachfehler und ohne Akzent nicht mehr im Zentrum steht. Das hat, glaube ich, schon das Programm stark verändert und es scheint dann doch selbst das linksliberale, offene Münchner Publikum in Teilen da ganz schön mit zu fremdeln.
Ja, Herr Kuttner, was meinen Sie denn? Warum haben weite Teile des Münchner Publikums, also des angestammten Publikums in den ersten Jahren der Lilienthalschen Intendanz,
man muss sagen, es gibt
so
eben
ablehnend auf seine Initiativen
wir
reagiert?
Haben, ich glaube, es ist ganz grob zu sagen, hat er gewissermaßen diese Hauästhetik nach München gebracht.
Mhm.
Und jetzt kann man sagen, Berlin ist dann wirklich eine große Stadt mit einer Vielzahl von Theatern. Theatern. Wir haben die Schaubühne, wir haben das Gorki, wir haben Volksbühne, Deutsches Theater, Berliner Ensemble, dass da so ein Reichtum an Sprachen und an Ästhetiken entstehen kann und sich gegenseitig austariert, ist irgendwie in Berlin viel einfacher zu machen. Wenn man dann nach München schaut, da hast du auf der einen Seite das Resi, auf der anderen Seite 100 Meter weiter hast du die Kammerspiele und dann vielleicht noch das Gärtnerplatztheater. Das heißt, da wird jetzt gewissermaßen ein Drittel oder die Hälfte des Theaterangebots so radikal verändert. Ich denke, Matthias Lilienthal, der nicht dumm ist, hätte vielleicht etwas kompromissbereiter da rangehen sollen. Denn soweit ich das Münchner Publikum irgendwie erfahren habe oder erkenne, sind die schon natürlich leichter zu provozieren, aber es gibt dann doch schon eine grundsätzliche Toleranz und eine Neugier oder sowas. Ich glaube, das war eher das Problem.
Ich finde das richtig, was Lilienthal dort gemacht hat. Man darf einfach nicht sagen, eine Stadt muss vor etwas bewahrt werden. Und ich finde auch nicht, dass es Kompromisse geben darf im Theater. Der Weg, den er gegangen ist, programmatisch wie auch strukturell, finde ich für viele Städte und für viele Theater in diesem Land sehr zukunftsweisend. Gerade diese Mischform, diese Hybridform aus Ensemble-Repertoire plus kuratiertem Angebot plus freier Szene ist ja eigentlich ein ganz, ganz spannendes Modell. Und es
das
ist
aber
nicht
vielleicht auch überfordernd sein
vielleicht,
kann am Anfang.
Aber ja. Es sind doch auch Gewichtungen, wenn Sie jetzt verschiedene Sachen aufzählen. Also was stellt man in den Vordergrund? Wo setzt man sich mit den Gewohnheiten auseinander? Also das finde ich schon, das ist in Berlin, also in so einer Großstadt, wo du 10 Theater hast, ist das einfacher. Da kann ich mich hinstellen, auch nur das und die anderen machen ja das andere so.
Sie hören das SWR2 Forum heute, Vorhang auf, die Stadt, der Intendant und der Kulturkampf ums Theater. Frau Behrendt, beim Berliner Theatertreffen, darüber haben wir bislang noch sehr wenig geredet, sind die Münchner Kammerspiele in diesem Jahr gleich mit 2 Inszenierungen vertreten, nämlich mit Mittelreich, dieser sogenannten Schwarzkopie der Inszenierung von Anna-Maria Mahler von Anta-Helena Recke, die diesmal in ihrer Inszenierung alle Rollen mit farbigen Schauspielerinnen besetzt hat und mit Trommeln in der Nacht in der Regie von Christoph Rüping. Warum hat sich die Jury für diese beiden Inszenierungen entschieden und sind die in irgendeiner Weise typisch für die Intendanz Lilienthals an den Kammerspielen?
Ja, das kann man schon sagen. Die stecken, glaube ich, so ein bisschen die beiden äußeren Pole ab zwischen denen, der da operiert. Christoph Rüpings Brecht-Inszenierung, das ist sozusagen eher die klassische Ecke. Der arbeitet mit dem Ensemble an einer Art Reenactment der Uraufführung dieses Brecht-Stücks, was in den 20er Jahren eben auch an den Kammerspielen herauskam und erweitert das dann aber praktisch bis in die Gegenwart und versucht die Frage sehr pointiert zu stellen, was in uns nun eigentlich wichtiger ist, das private Glück oder der Klassenkampf, die Arbeit für die Revolution. Und die Arbeit von Anta-Helena Recke, die ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Und es ist auch, glaube ich, ungewöhnlich, dass ein Stadttheater so etwas zulässt. Das ist eben eine Art von Appropriation Art. Das ist ja auch etwas, was aus der bildenden Kunst kommt und im Theater, glaube ich, in Deutschland jedenfalls so noch nicht stattgefunden hat. Dass da einfach eine Aufführung, die bereits besteht, nochmal nachgestellt wird im Grunde mit einem, der Unterschied, Sie haben es schon gesagt, ist der Cast of Color. Und wir fanden, dass das so auf 2 Ebenen sehr interessant ist. Zum einen konkret die Aufführung. Es ist ja ein urbayerischer Stoff von Josef Bierbichlers Lebensroman. Den nochmal zu sehen, was passiert, wenn der von Menschen of Color gespielt wird. Ich glaube, da passiert eine ganze Menge auch in jedem Zuschauer. Und auf der anderen Seite das strukturelle Problem, auf das diese ganze Arbeit, das ist ja sozusagen emanzipatorische Arbeit, hinweist, dass es eben tatsächlich auch nach wie vor so ist, dass es kaum Schauspieler of Color in den Ensembles gibt. Dieser ganze Komplex farbenblindes Casting um strukturellen Rassismus, der wird natürlich mit dieser Arbeit angesprochen und wie ich finde, auf eine sehr eindrückliche Weise.
Nochmal grundsätzlich, Frau Behrendt, das Berliner Theatertreffen lädt jedes Jahr die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen ein. Was heißt das eigentlich genau?
Ja, das ist ein schöner Hängemattenbegriff, der, glaube ich, auch in den Regularien der Berliner Festspiele verankert ist und der im Grunde eigentlich auch nur ansagt, dass die 7 Jurorinnen und Juroren, die durch die Lande reisen, aus ihrer sehr subjektiven Wahrnehmung und Argumentation heraus sich auf 10 Inszenierungen einigen müssen, an denen natürlich immer ganz unterschiedliche Sachen bemerkenswert sein könnten. Also es gibt keinen Kriterienkatalog, den wir dann abarbeiten, Häkchen machen, ist innovativ, ist politisch relevant oder sowas.
Was ist denn für Sie, Herr Kuttner, Herr Schmidt, eine bemerkenswerte Inszenierung? Also jetzt nicht, was Sie da konkret gesehen haben in den vergangenen 5 Jahren, sondern was zeichnet eine Inszenierung aus, die für Sie das Gütesiegel bemerkenswert erhalten würde?
Ach, ich kann da nur ganz privat reden. Ich bin ja kein Theaterkritiker und habe es auch nicht vor zu werden. Ich gehe auch weniger ins Theater, als man vielleicht vermuten könnte. Für mich ist irgendwie eine bemerkenswerte Inszenierung, die mich, sagen wir, vielleicht ästhetisch, politisch, intellektuell überfordert, verunsichert, die in mir Fragen entstehen lässt, mit dem Effekt, dass ich mir irgendwie Gedanken machen muss. Ich verabscheue wirklich dieses Theater, das so ein Kellner-Theater ist, wo hinten der Regisseur schön gekocht hat und dann kommen die Schauspieler und servieren ihre Texte und servieren die Stückbedeutung in mundgerechte Häppchen sortiert und dann muss man die irgendwie nur noch schlucken und dann war es irgendwie ein schöner Abend. Ich gehe lieber irgendwie verstört, verunsichert, irritiert aus dem Theaterabend raus.
Ich finde, Verstörung ist ein sehr schöner Begriff, auch Beunruhigung. Ich habe heute mit unseren Studenten nochmal die 1966er Uraufführung von Handkes Publikumsbeschimpfung gesehen in der Inszenierung von Peimann. Und ich muss sagen, es liegt 50 Jahre zurück. Und das wäre eine Inszenierung, von der ich vermute, dass sie selbst heute noch zum Theatertreffen eingeladen werden könnte, weil sie eben all diese Elemente hat. Sie ist hochpolitisch, sie ist extrem sensibel, sie verunsichert, weil wir nicht wissen, ob das Schauspieler sind oder einfach nur Menschen auf der Bühne. Und der Zuschauer wird konfrontiert mit einer völlig neuen Ästhetik. Und wenn man in die Gesichter dieser Zuschauer gesehen hat, dann war am Anfang Verstörung und dann kam immer mehr so ein Lächeln. Und ich finde, das ist eine Form von innerer Erregung, die ich sehr, sehr schön und wichtig finde im Theater. Und das ist für mich bemerkenswert.
Das ist schön beschrieben, finde ich, ja. Daniel Richter, der vertretungsweise Leiter des diesjährigen Berliner Theatertreffens, hat den diesjährigen Jahrgang mit den Worten beschrieben: Die Auswahl dieses Jahr steht für ein sehr lebendiges, spielerisch kraftvolles Stadttheater und die Inszenierungen rütteln an unserem mitteleuropäischen Selbstverständnis, das weiß, männlich und privilegiert ist. Frau Behrendt, würden Sie sich dieser Beschreibung anschließen oder haben Sie eine andere?
Wenn man das so zusammenfasst, dann trifft es das eigentlich ganz gut, finde ich. Also das zieht sich tatsächlich, diese Verunsicherung von Kastorf durch bis zu Mittelreich. Also das sind ja so wirklich auch zwei ganz völlig entgegengesetzte Inszenierungen. Also eine große Schauspielerinszenierung und diese Konzeptkunst.
Und gibt es formale Gemeinsamkeiten, also wenn wir über Theaterästhetiken reden? Jetzt beim diesjährigen Theatertreffen meine ich, bei den Inszenierungen, die Sie eingeladen haben.
Also ich finde, dass das total heterogen ist. Zum einen, also es gibt wenig wirklich Gemeinsames, weil das so starke Handschriften sind. Also wenn Sie zum Beispiel den Wojciech von Ulrich Rasche nehmen, das ist ja so ein chorisches Theater, was ganz stark über Bühnenmaschinen die Körper der Schauspieler zu beeinflussen versucht. Das ist was komplett anderes als das Nationaltheater Reinickendorf von Wigert Winge und Ida Müller.
Das ja leider nicht zu sehen sein wird.
Genau, das leider nicht zu sehen ist. Das konnte man im letzten Sommer in Reinickendorf hier besuchen. Das ist, ursprünglich ist das auch mal an der Volksbühne, übrigens auch gegen Widerstände der Volksbühne dort herausgekommen. Ja, ja. Aber das ist eben auch so eine extreme ästhetische Setzung. Genau das Gleiche kann man eben auch vom Kastorf sagen. Aber es gibt auch, würde ich mal sagen, vielleicht etwas konventionellere Inszenierungen wie von Karin Henkel, Beutefrauen Krieg, wo wirklich einfach auch das Schauspiel im Zentrum steht. Gleichzeitig wird aber auch eine andere Sicht auf den antiken Mythos versucht. Das wird halt stärker aus der Perspektive der Frauen erzählt. Oder die Romanadaption von Thomas Melles, Die Welt im Rücken, die Jan Bosse mit Joachim Meyerhoff als Solodarsteller am Wiener Burgtheater herausgebracht hat. Das ist sozusagen so eine Art Hochleistungssporttheater auch, wo man sieht, dass ein Schauspieler rockt da wirklich so 3 Stunden runter. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man generell betonen kann. Es gibt wirklich und großartige Schauspieler im deutschsprachigen Raum, die wirklich wie Athleten eigentlich bei ihrer Arbeit vom Publikum betrachtet werden. Und also gerade bei dieser Joachim Meyerhoff-Performance ist mir das in Wien eben auch ganz stark aufgefallen, wie der da bejubelt wird. Das ist tatsächlich so, als ob man einem Hochleistungssportler einfach 3 Stunden bei der Arbeit zugesehen hat. Und das ist auch etwas, was ich dann wieder in der Reaktion des Publikums auf die Volksbühnendarsteller wiedererkenne.
Also eine große Vielfalt beim Berliner Theatertreffen. Nun haben wir ja vorhin über München geredet und die Schwierigkeiten, die Lilienthal da hat. Man könnte sich ja die grundsätzliche Frage stellen, Regietheater, performatives, installatives Theater, warum kann das nicht ganz einfach alles nebeneinander bestehen? Warum wird über das richtige Theater in Anführungsstrichen überhaupt und zum Teil so heftig gestritten?
Ich finde das absolut auch und ich würde immer dafür plädieren, dass man da nicht das eine gegen das andere ausspielen muss, solange es eben an sich irgendwie tatsächlich auch vielleicht eine gewisse Widerständigkeit entwickelt. Theater, was keine Fragen aufwirft, ist nicht interessant, aber das kann natürlich auf sehr unterschiedliche Weise diese Fragen aufwerfen.
Absolut, und ich denke, dass dieser Streit zwischen Regietheater oder auch zwischen realistischem und postmodernem und performativen Theater eine Inszenierung ist. Es gibt viele Theater, in denen das wirklich nebeneinander existiert und sehr friedlich und auch befruchtend. Und ich kann das nicht erkennen und wir beobachten sehr genau auch die ästhetischen Entwicklungen an den Theatern, dass es dann einen Streit oder einen Krieg oder einen Krach oder dergleichen gibt.
Fragen wir mal Herrn Kuttner. Herr Kuttner, wie viel Crossover zwischen Kunst und Theater darf es denn im Theater geben?
Das ist auch so ein bisschen so ein Medieneffekt, dass die Zeitungen, die Journalisten immer irgendwie was Neues wollen, was anderes wollen, dass das irgendwie so vermodet wird, dass so Trends gesetzt werden oder Trends gesehen werden, die verfolgt werden, dass so Schlagwörter aus aktuellen politischen Debatten irgendwie unbedingt wiedererkannt werden sollen. Ich würde nur daran erinnern, dass das Theater eine Institution ist, die 2500 Jahre alt ist, die ist 1500 Jahre älter als die Oper und dass das Theater, finde ich, sich auch dieser Tradition bewusst sein sollte. Und irgendwie besteht Theater für mich schon aus dem Bühnenraum, aus dem Schauspieler, aus dem Text und der Arbeit am Text. Und eine Öffnung in andere Bereiche begrüße ich sofort. Da kann ich nur sagen, ich habe es an der Volksbühne 25 Jahre lang sehen können, wie es da diese Öffnungen gab. Und ansonsten darf man das Theater, glaube ich, auch nicht überfrachten, dass das Theater jetzt alles machen muss. Es gibt doch immer noch Galerien, es gibt doch immer noch eine Off-Szene. Also wenn man darüber diskutieren will, dann würde ich irgendwie sagen, dass man eher wirtschaftlich akzeptable, gute Bedingungen für Experimentaltheater, für Off-Szene, für junge Leute etablieren sollte. Das kann am Theater stattfinden, das kann aber auch außerhalb des klassischen Theaters stattfinden. Ich würde diese 2500-jährige Tradition des Theaters nicht einfach so wegwischen und sagen, jetzt muss mal was Neues her.
Ich glaube, was vielleicht auch zu diesem Eindruck einer Debatte geführt hat, ist, dass es natürlich schon auch eine Kritik an neueren Darstellungsformen gibt. Ich denke jetzt an Autoren wie Bernd Stegemann. Aha. Es geht auch schon ein bisschen in die Richtung, dass das zum Beispiel, wenn der Text und der Schauspieler im Raum, wenn die nicht mehr das Einzige sind, worum ein Theaterkunstwerk kreist. Ich glaube auch, dass es da Öffnungen gibt, mit dem Raum anders zu arbeiten. Auch die Arbeit am Text hat sich ja total verändert. Also dass zum Beispiel Schauspieler stärker autobiografisch erzählen, dass die Stücke fast alle inzwischen entwickelt werden, dass eigentlich das Regietheater, der Kanon, schon auch wieder auf dem Rückzug steht. Diese Art zu arbeiten, das hat sich, glaube ich, wirklich weitgehend durchgesetzt. Es ist einfach eine sehr viel größere Offenheit gegenüber allen möglichen künstlerischen Materialien im Theater entstanden. Und ich finde eigentlich, dass das Theater davon total profitiert.
Also. Aber da möchte ich nochmal drauf eingehen. Der Kulturjournalist Till Brieklepp schreibt unter der Überschrift Grenzen in einem Artikel für die Süddeutsche Zeitung, der erweiterte Kunstbegriff Josef Beuys sei inzwischen leider eine inflationär gebrauchte Phrase, die im kreativen Veranstaltungsbetrieb eine Haltung legitimiere, ein bisschen kompliziert, die ständig nach überraschenden Kombinationen von Erlebniskonzepten suche, um dem Marktdiktat des Neuen zu genügen. Können Sie damit was anfangen?
Nein, absolut nicht. Also da muss ich Herrn Prickler widersprechen. Es gibt kein Marktdiktat im Theater. Das hat zwei verschiedene Gründe. Der eine ist, natürlich wird um Auslastung gekämpft und natürlich wird darum gekämpft, dass die Einnahmen gut sind und es muss auch ein ökonomisches Gleichgewicht geben. Aber die Bedingungen, in Deutschland Theater zu produzieren, sind trotz der großen Finanzknappheit recht vorteilhaft im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich oder Italien oder auch anderen Ländern oder in den USA. Und mein eigentlicher Punkt ist der anschließend an Frau Behrendt. Ich teile die Auffassung nicht, dass es eine Krise der Ästhetik des Theaters gibt. Überhaupt nicht. Es gibt eine sehr große Vielfalt. Es gibt einen Strang, der jetzt gecuttet worden ist durch die Politik, natürlich die Volksbühne. Aber wir haben viele andere spannende Häuser, wo viel passiert. Nicht nur in Berlin, eben auch in München oder zum Beispiel in Karlsruhe oder in Oberhausen, in verschiedenen anderen Städten. Und ich denke einfach, das müssen wir auch gutieren, dass wir diese 128 Stadttheater haben, die unter recht guten und hoffentlich bald noch besseren Bedingungen so gut produzieren können.
Das stimmt wirklich. Wir haben hier einen wirklichen Schatz in Deutschland mit diesem subventionierten Theater. Und das löst dann bei mir oft Unzufriedenheit aus, wenn ich im Zuschauerraum sitze, dass man sich dessen als Theatermacher nicht wirklich immer bewusst ist, dass das Steuergelder sind, dass irgendeine durchschnittliche Inszenierung 80 oder 100.000 Euro kostet. Und das mit der, finde ich, künstlerisch, politisch, ästhetisch, intellektuell verantwortungsvoll umgegangen werden muss. Und ich würde nicht so ganz zustimmen, dass wir das Marktdiktat am Theater nicht haben. Als jemand, der auch Theater macht, weiß ich, das gibt das schon, die Auslastungszahlen. Und es wird viel, viel weniger über Qualität, über künstlerische Inhalte, über so eine Sachen diskutiert in kritischen Momenten, als über die Auslastungszahlen. Da kommen ja nur so viel und da kommen ja nur so viel. Und da würde ich jedes Theater gegen das Zahlendiktat immer wieder verteidigen, weil bestimmte Sachen können nicht von Anfang an funktionieren. Ich erinnere mich, tut mir leid, wenn ich wieder Volksbühne sage, aber ich kann mich erinnern, dass Christoph Marthalers Kultinszenierung, die 150 Mal stattgefunden hat, Murks, den Europäer, in den ersten 20 oder 30 Vorstellungen nicht mal halb voll war. Und jeder anständige Intendant, der Frank Castorf, ja, hätte gesagt, das wird jetzt abgesetzt, nächste Spielzeit irgendwie was Neues her. Das wurde gehalten, weil es wichtig war, weil die Leute an der Volksbühne die künstlerische Qualität erkannt haben und gesagt haben, das behaupten wir jetzt. Und die haben es so lange behauptet, dass es irgendwie eine der erfolgreichsten Inszenierungen des Hauses war.
Ich möchte doch noch mal bei diesem Marktdiktat des Neuen bleiben, weil ich glaube, dieses Marktdiktat gibt es tatsächlich und gefährlich wird es dann, wenn das doch in die künstlerische Arbeit sozusagen hineinwirkt. Wir hatten hier vor kurzem den Skandal in Konstanz. Dort gab es diese Inszenierung von Taboris Mein Kampf und die hat für Streit gesorgt, weil das Theater Zuschauern Freikarten geboten hatte, wenn sie ein Hakenkreuz-Symbol tragen. Und wer eine Karte kaufte, sollte mit einem Davidstern in den Saal. Und auch da kam der Vorwurf, es handle sich um einen Marketing-Gag. Der Dramaturg hat zwar gesagt, das sei künstlerische Freiheit, also Aufmerksamkeitshascherei oder künstlerische Freiheit.
Es ist doch unübersehbar ein Marketing-Gag. Da ist etwas in die Hose gegangen, was einen Christoph Schlingensief, der sich auf diese Provokationen höchst präzise verstand, irgendwie wirklich bewältigt hat. Aber es ist doch das allerbilligste. Hitler, Hakenkreuz, das funktioniert doch immer als Provokation. Das ist doch easy.
Ja, mit links. Ist völlig unnötig gewesen, finde ich.
Lassen Sie uns zum Schluss jetzt nochmal, Sie haben das eingangs schon versucht, über die Kulturpolitik, die Rolle der Kulturpolitik zu sprechen, was die Zukunft des Stadttheaters in Deutschland generell angeht und auch die Zukunft des Theaters überhaupt. Herr Schmidt, Sie beklagen in Ihrem Buch eine kulturpolitische Ideenlosigkeit in Deutschland, die es schwer mache, die Umbruchssituation, in der sich die deutschen Theater befinden, zu bewältigen. Woran machen Sie diese Ideenlosigkeit genau fest?
Ich habe nie erlebt, dass Intendanten länger sprechen über das Spielplanangebot, über ästhetische Dinge. Es sei denn, es ist wieder ein Skandal gewesen. Dann wird dort eingehakt. Aber ich wünsche mir von der Politik eine ähnlich gute Vorbereitung auf Kulturpolitik, wie sie auch zum Beispiel auf Finanzpolitik, Verkehrspolitik, Kriegspolitik etc. pp. Betrieben wird und dass Kulturpolitik nicht das 25. Rad am Wagen ist und dort stattfindet, wohin die Politikerinnen gewählt werden, die ansonsten in ihren Fraktionen keine große Rolle spielen. Das ist das Bedauerliche.
Das Tolle am Theater ist, alle die, die da sind, die waren vorher zu Hause, die haben sich angezogen, die sind in die Straßenbahn gefahren, haben eine Eintrittskarte gekauft und sitzen jetzt da. Und da hat man so eine Mikroöffentlichkeit, das, also so eine Mini-Öffentlichkeit, die wirklich durch die Anwesenheit der Schauspieler oder der Künstler und durch die körperliche Anwesenheit des Publikums gegeben ist. Das schafft kein YouTube, das schafft kein Fernseher. Das ist das Tolle. Und dessen muss sich das Theater immer wieder bewusst werden und dessen müssen sich eben auch Kulturpolitiker bewusst sein, dass das wirklich eine utopische Kraft irgendwie hat, die es wirklich zu verteidigen gilt, auch gegen die Zahlenfuchsereien.
Und wenn Sie einen Tag lang den obersten Kulturpolitiker des Landes spielen dürften, was würden Sie ändern, Herr Kuttner?
Das ist eine Frage, die kann man nicht beantworten. Ich würde ich finde ja auch, dass ja nicht jeder Kulturpolitiker jetzt selber ein Intellektueller und ein Kunstliebhaber sein muss. Wenn er das nicht ist, dann ist das nicht schlimm. Dann soll er sich Kompetenzen ranholen. Es gibt doch Leute, die Ahnung von Theater haben. Ich verstehe doch, dass nicht jeder von allem Ahnung haben kann. Aber wenn dann Herr Müller und Herr Renner dann so null Ahnung von Theater haben und dann aber gravierende Entscheidungen treffen, dann ist das eine Katastrophe. Es hätte den freien Stand, sich mit Theater Wissenschaftlern, mit Intendanten, mit Künstlern, mit Regisseuren zusammenzusetzen und zu sagen, wir haben da die Volksbühne, wir haben da das Berliner Ensemble, wie gehen wir denn da intellektuell damit um? Wie finden wir da irgendwie einen Übergangsmodus, um das auf der Höhe, auf der sich das befindet, irgendwie weiterzuführen oder zu neuen Höhen zu bringen?
Ich glaube ja, dass sie sich tatsächlich sogar beraten haben lassen, nur sie haben halt einfach überhaupt nicht kommuniziert, was da dann für eine gravierende Änderung stattfinden soll.
Ich habe da keine Beratung gesehen. Ich habe keine Argumentation gehört, die irgendwie politisch,
das meine ich mit nicht kommuniziert.
Herr Schmidt. Ich erinnere nur noch mal an die Auswahl von Castorf unter Ivan Nagel. Ivan Nagel war ein gestandener Intendant, ein Theaterwissenschaftler, Literaturwissenschaftler.
Ein Philosoph,
ein großer Mann, der auch Leute um sich versammelt hat, die ihn beraten haben. Und dann hat er diese damals avantgardistische Auswahl von Castorf getroffen. Und durch diesen langen Beratungsprozess, da gelingt dann sowas. Aber Schnellschüsse sind für so eine Auswahl nicht gut.
Herr Schmidt, lassen Sie uns aber abschließend von dem Blick zurück nochmal zum Blick in die Zukunft kommen und konstruktiv sein. Sie haben ja in diesem Buch von Ihnen, was ich schon erwähnt habe, umfangreiche Reformvorschläge gemacht. Unter anderem kommt da auch vor das Einsetzen von Leitbildern und die Einführung passender Leitungsmodelle. Wie könnte das aussehen? Also wenn Sie das ganz kurz skizzieren, auf die Zukunft bezogen.
Wir brauchen ein neues Leitungssystem. Das heißt, einer kann nicht mehr alles schultern. Es kann eine leitende künstlerische Person sein in diesem Team. Aber wir brauchen einen guten Manager. Wir brauchen jemanden, der ein guter Planer ist. Wir brauchen einen guten Producer. Und wir brauchen einen guten Dramaturgen in diesem Leitungsteam. So könnte man das in etwa bauen. Das andere ist Partizipation des Ensembles. Das ist doch der Kern. Und wir haben mündige Schauspieler und nicht Lohnarbeiter des 19. Jahrhunderts. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn die Schauspieler sich erfrauen und ermannen und dort stärker in die Verantwortung gehen, die ihnen eigentlich auch zusteht, die sie nur noch nicht wahrnehmen, weil sie relativ klein gehalten wurden.
Ja, und weil sie natürlich auch in einer totalen Arbeitsmühle drinstecken, wo sie wahrscheinlich wenig Zeit haben, sich dann auch noch mit strukturellen Fragen des Theaters auseinanderzusetzen. Also das braucht ja auch Zeit, um sich die Kompetenz zur Entscheidungsfindung erstmal drauf zu schaffen.
Absolut, absolut. Bei 100 Vorstellungen im Jahr und 5 neuen Produktionen kann ich als Schauspieler nicht mehr die Leistung erbringen, dann noch Gremienarbeit zu machen.
Herr Kuttner, was sagen Sie?
Ich glaube, Herr Schmidt hat das schon irgendwie ganz gut zusammengefasst. Ich glaube jetzt nicht, dass so ein bestimmtes Strukturkorsett die Lösung dafür alle Theater ist. Aber was er benannt hat, natürlich braucht man irgendwie eine starke, starke künstlerische Persönlichkeit. Natürlich braucht man kluge Dramaturgen. Natürlich braucht man clevere Manager und Leute, die Termine machen können. Und man braucht kluge, engagierte Schauspieler. Und wie sich das zusammenschiebt, ob es jetzt gewissermaßen jeden Montag einen runden Tisch mit allen Beteiligten geben muss, oder und allen Abteilungen oder sowas. Das sind dann Fragen, das kann ich irgendwie nicht beantworten. Aber im Grunde ist es die normale Grundbedingung eines gut funktionierenden Theaters, die da eben beschrieben wurden.
Frau Behrendt, mit Ihnen haben wir begonnen. Sie haben auch das letzte Wort. Also wenn wir die Diskussion rückblickend betrachten, es gibt sie nicht, die Theaterkrise. Dennoch, was muss jetzt in Zukunft am dringendsten passieren?
Naja, also es gibt ja zumindest ein Krisengerede. Das heißt also, es gibt auch wahrscheinlich schon Unbehagen hier und da. Es gibt Ängste, es gibt wahrscheinlich auch realen Stress für verschiedene Beteiligte. Und insofern, also wenn wir jetzt mal von den Sonderfällen absehen, finde ich schon, ist ein Thema, das offen zu sein, glaube ich, in dieser Szene für die emanzipatorische Bewegung, die da sich gerade vollzieht, sei es jetzt einfach die Schauspieler, Mann und erfrauen sich, sei es mehr Diversität an den Theatern. Wichtig finde ich eben auch, den ökonomischen Druck nicht zu übertreten oder, sagen wir mal, eine zu gefällige Kunst sich vorzustellen. Also diese Idee, man muss mehr machen, was das Publikum will zum Beispiel. Ich weiß auch nicht, was das Publikum ist. Das Publikum ist ja unterschiedlich. Letztlich geht es darum, gute, widerständige, Fragen aufwerfende Kunst zu machen und dafür gute Bedingungen zu haben.
Vorhang auf, die Stadt, der Intendant und der Kulturkampf ums Theater. Das war heute das Thema des SWR2-Forums. Es diskutierten Thomas Schmidt, Professor für Theatermanagement an der Hochschule für Musik und Bildende Kunst in Frankfurt, Jürgen Kuttner, Autor, Regisseur und Schauspieler, und die Theaterkritikerin Eva Behrendt von Theater Heute, die auch Mitglied in der Jury des Berliner Theatertreffens ist. Die Gesprächsleitung hatte Doris Maul.